Sofa Talk, der Podcast des Sofa Magazins von und mit Studierenden der Fachhochschule Burgenland.
In unserer heutigen Podcast-Folge erklären wir euch den Begriff Sex-Positiv-Partys und seit wann dieser Trend eigentlich schon in Wien seinen Platz gefunden hat. Die Folge wurde selbstverständlich vor Corona-Zeiten aufgezeichnet. Viel Spaß beim Zuhören.
In elitären Hollywood-Kreisen, aber auch in angesagten Berliner Clubs wie dem weltberühmten KitKat-Club sind Sex-Positive-Partys nichts Neues. Regelmäßig wird dann ein positives Verhältnis zu Sex und zum eigenen Körper gefeiert und es hat den Anschein, es handelt sich um die sexuelle Liberalisierung 2.0. Inzwischen ist das Konzept auch in Österreich angekommen. Beinahe jede Woche finden in Wien Partys statt, bei denen Sex-Positivity gelebt wird. Es wird nicht nur zu heißen Beats getanzt, sondern man kommt sich näher. Dennoch gilt bei diesen Partys, alles kann, nichts muss. Es geht um Sex, aber auch um Offenheit, Akzeptanz und gutes Miteinander. Denn die eigene Freiheit endet da, wo sie die Grenzen anderer verletzt. Aber die Grenzen sind hier weit gesteckt. Mein Name ist Larissa und in unserem Podcast geht es heute heiß her. Was aber wäre ein Podcast ohne die richtigen Gäste? Und deshalb freue ich mich besonders, zwei echte Sexperten begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite begrüßen wir Raphael Rocker, der mit seinen Kink-Positive-Partys, der BDSM- und Fetisch-Szene einen Raum für Sex-Positivity gibt. Zusätzlich leistet er mit seinem Verein Pretty Please Aufklärungsarbeit für diese Community. Auf der anderen Seite freuen wir uns über Magister Paul Wontrich, der sich in Forschungskreisen einen Namen als Sexualhistoriker gemacht hat. Seine Dissertation handelt von Pornografie in Österreich von den 1950ern bis 1980ern. Beide haben auf ihrem Gebiet also viel zu sagen und das wollen wir uns heute anhören. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne mit dir beginnen, Raphael. Du veranstaltest Kink-Positive-Partys. Was genau ist das und wie unterscheiden sich die von herkömmlichen Sex-Partys oder Swinger-Clubs?
Ich veranstalte eben die Kink-Positive-Party Pretty Please. Der Fokus auf diesen Partys ist ganz stark auf Fetisch, BDSM, wobei man es trotzdem als eine tatsächliche Sex-Positive-Party bezeichnen kann. Der Unterschied ist zu Swingerclubs meiner Meinung nach ganz stark die Better Consent, das heißt, dass wirklich nur ein Ja ist und dass definitiv bei allen Aktionen vorher gefragt werden sollte. Zumindest mein Eindruck ist, bei Swingerclubs ist einfach das Ganze ein bisschen ein offener Umgang damit, dass man halt wirklich hingeht und einfach mal probiert und darf. Auf solchen Partys ist es dann doch eher so, dass die Leute wirklich erst einmal fragen sollten, sich langsam herantasten und sonst ist es halt tatsächlich eine Party. Das ist halt das, worauf es uns so stark ankommt, dass es hier nicht um den Sex geht, sondern dass Leute auf eine Party kommen, wo sie feiern und die Möglichkeit haben, sich auszuleben. Ob es jetzt nur Sex ist oder ihre Fetischkleidung ausführen oder eben sich BDSM-technisch ausleben.
Und wie nimmst du die Atmosphäre und die Stimmung auf den Partys wahr?
Durchwegs natürlich erotisch. Das ist im Endeffekt sehr stark den Outfits halt geschuldet, da auf diesen Partys natürlich sehr viel mehr Haut zu sehen ist als auf anderen Partys. Das heißt, die Leute sind dazu angehalten, tatsächlich mit wenig an oder halt mit sehr erotischen Outfits zu kommen. Dadurch ist die ganze Grundstimmung schon mal eine andere, weil die Leute natürlich einfach sich ganz anders begegnen als auf einer normalen Techno- oder Rockveranstaltung oder was auch immer. Und ja, sie gehen natürlich mit dem Grundgedanken hin, dass man dort halt auch sich ausleben kann. Dementsprechend ist halt einfach die Einstellung mal prinzipiell eine andere. Das heißt, man hat halt dort die Möglichkeit, tatsächlich Tanzfläche zu gehen, zu feiern und dann, wenn man einem die Lust überkommt, dann kann man halt in den Darkroom verschwinden oder sich auch direkt dort ausleben, wo man halt gerade ist, und es stört sich aber halt keiner daran.
Sex-Positive-Partys sind in Berlin groß geworden, mehr oder weniger. Jetzt kommen sie immer mehr in Wien an. Siehst du Unterschiede von der Wiener Szene zur Berliner Szene?
Ich glaube, der große Unterschied ist momentan einfach, dass die Leute es noch immer zu wenig kennen und mir ein bisschen vorkommt, dass halt Wien da immer so ein bisschen ein Problem mit zu viel offener Sexualität hat. Das ist auch immer sehr viel hinter vorgehaltener Hand. Das ist alles immer sehr, sehr heimlich. Und jetzt gerade kommt das erst in der jungen Szene vor allem halt sehr stark auf, dass es halt auch Sexualität offen ausgelebt gibt, abseits von Swingerclubs oder Rotlichtmilieu. Ich glaube, das ist halt das Hauptding, dass einfach in Wien jetzt einfach noch sehr viel Aha-Effekt dabei ist, weil man es nicht kennt. In Berlin ist das mittlerweile halt, ist allgemein die Clubszene offener und es ist dort eher schon was Alltägliches, während sie in Wien halt tatsächlich noch sehr neu ist.
Paul, teilst du diese Meinung? Kannst du noch etwas ergänzen?
Das ist eine gute Frage. Also ich kenne diese Partys als Gast zu wenig. Da kann ich leider nicht so viel sagen. Aber ich denke, also grundsätzlich der Unterschied Wien-Berlin, das kann man festmachen. Das ist auch historisch bedingt. An ganz, ganz vielen Beispielen könnte man das festmachen, dass Berlin eigentlich meistens eine Stadt war, die da ein bisschen die Nase vorn gehabt hat, die viel offener war bei vielen Dingen und gerade in puncto Sexualität auf jeden Fall, ja.
In euren Partys wollt ihr eine harmonische Crowd haben und am Eingang stellt ihr den Gästen Fragen, um herauszufinden, ob sie dazu passen oder nicht. Welche Antworten hört ihr da und welche haben sich bisher am meisten überrascht?
Und wir fragen in erster Linie jetzt keine speziellen Fragen, sondern das ist halt einfach so willkürlich, wenn die Leute halt kommen. Also gerade in der SM-Szene kennt man halt tatsächlich die Gesichter, wenn man halt in der Szene schon länger unterwegs ist, ganz gut. Das heißt, da kann man zum Teil einschätzen, wer auf die Partys kommt und Szene-Fremde oder Leute oder neue Leute quasi werden einfach halt in erster Linie danach gefragt, was sie auf der Party erwarten, wie sie halt auf uns gekommen sind, wie ihre Einstellungen zu der ganzen Fetisch- oder BDSM-Szene halt sind, sowas in dieser Richtung. Wirklich besonders ungute Fragen oder Antworten hätten wir da eigentlich noch gar nicht gehabt. Das heißt, ich könnte jetzt gar nicht speziell sagen, dass da jetzt irgendwas besonders Auffälliges gewesen wäre. Ich glaube, das ist tatsächlich in der Sex-Positiv-Richtung, glaube ich, ein bisschen mehr als bei King-Positiv, weil sich viele Leute dann bei King-Positiv gar nicht unbedingt hintrauen. Das ist halt BDSM, ist halt auch noch viel mehr als Sex offen ausgelebt, ist halt BDSM offen ausgelebt, halt überhaupt ganz was Verpöntes. Und auf Sex stehen wir halt dann doch alle irgendwo, das ist halt dann, dass die Hemmschwelle geringer dorthin zu kommen. Ich glaube, da gibt es dann eher einige Vögel, die halt dann wirklich sehr komische Antworten oder Vorstellungen von diesen Partys haben. Das ist halt vor allem, wenn Swinger versuchen, dann halt auf solche Partys halt zu gehen und dann glauben, das ist genau dasselbe und es wird wild drauf losgevögelt und alles ist nur ein Haufen Fleisch. Und da ist halt, glaube ich, der große Unterschied ist. Und da muss man bei den Einlasskontrollen irgendwie darauf achten, dass die Leute nicht glauben, es ist eine Fleischbeschau oder wildes Gangbang.
Paul, hast du aus deiner Sicht, erkennst du andere Motive, warum Menschen zu Sex-Positive-Partys gehen?
Also ich glaube, im Wesentlichen ist das Hauptmotiv natürlich, dass man sich ausleben will und die Sex-Positive-Partys, so wie sie jetzt entstehen, gerade in Wien oder eben auch in anderen Städten, die wollen ja genau dafür einen Rahmen bieten, dass man sagt, wir wollen Sexualität ein bisschen so aus dem stillen Kämmerchen, aus dem Schlafgemach rausholen, schrittweit zumindest in die Öffentlichkeit und eben auch solche Lokalitäten wie Clubs dazu nutzen, wo sich die Menschen ja ohnehin näher kommen, das Ganze vielleicht einfach so einen Ticken weiter zu drehen, dass man Sex, wenn es dann dazu kommt, einfach nicht unterbindet, sondern auch wirklich zulässt.
Etwas Normaleres vor allem zu sehen, halt. Nicht, dass man das wirklich als etwas Ungutes halt wahrnimmt, sondern etwas ganz Normales, wo man dann tatsächlich eine gewisse Normalität hat, einfach dem Ganzen halt dann eben zugesteht und sagt, das ist etwas Schönes und das darf man offen ausleben, wenn sich keiner daran stört.
Mhm. Ja, also ich sehe das genauso. Auch historisch, wenn man sich anschaut, von wo diese Sex-Positiv-Bewegung kommt, da geht es genau um das. Also man kann das zurückverfolgen, im Wesentlichen in die 70er, 80er Jahre, wo es ganz, ganz große Debatten eben um dieses Thema Offenheit in der Sexualität gegangen ist und die Sex-Positiv-Bewegung im engeren Sinne, die kann man auf Debatten in den USA zurückführen, vor allem in den 1980er Jahren, die im Feminismus geführt wurden, wo in den 80er Jahren ganz, ganz massiv das Thema Pornografie diskutiert wurde. Und da haben sich im Wesentlichen zwei Gruppen gebildet. Die einen haben gesagt, Pornografie ist schlecht für Frauen und für die feministischen Anliegen, weil Pornografie stellt Frauen immer auf eine ganz, ganz fürchterliche Art und Weise dar. Und die gebotene Reaktion darauf ist, es zu verbieten. Und die andere Gruppierung, die sich dann entwickelt hat, hat gesagt, nein, man muss es genau andersherum machen. Ein Verbot kann keine Lösung sein. Es ist viel, viel besser, wenn man offen damit umgeht. Weil wenn man offen damit umgeht, dann kann man die Dinge proaktiv selbst in die Hand nehmen und gestalten und kann dadurch die eigenen ja auch politischen oder eben ja, gesellschaftspolitischen Ziele umsetzen. Und das ist historisch gesehen die Wurzel auch von dieser ganzen Sex-Positiv-Bewegung. Das ist dann eben von der Pornografie weggegangen, zu einer allgemeinen Debatte über Sexualität geworden. Genau, ja.
Durch die digitale Kommunikation und die sozialen Medien hat sich das ja jetzt sehr viel verändert. Wir Menschen sind zunehmend anonym und weniger persönlich im Umgang miteinander geworden. Auch unser Konsumverhalten hat sich verändert. Wir wollen alles schnell und einfach haben, genauso auch beim Sex. Über Apps wie Tinder und andere Dienste kommt man zu schnell unverbindlichen Sex. Siehst du da jetzt eine neue sexuelle Revolution aufgrund dieser Entwicklungen?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, das bleibt abzuwarten. Das ist schwer zu prognostizieren. Aus meiner Sicht aber nicht, nein. Also ich glaube, die Dinge, die sich während der sexuellen Revolution, also 60er, 70er, 80er Jahre verändert haben, das waren ganz, ganz grundsätzliche Dinge. Wenn man an beispielsweise verstärkte Rechte für Schwule und Lesben denkt, für transsexuelle Personen, ganz, ganz viel, was sich im Ehe- und Familienrecht getan hat. Das waren wirklich ganz fundamentale Veränderungen. Die sehe ich heute nicht. Oder auch, weil du Tinder angesprochen hast, diese Dating-Apps, das ist grundsätzlich nichts Neues. Also früher hat man mit Annoncen gearbeitet. Man konnte in Zeitungen und Zeitschriften einfach Annoncen aufgeben, und zwar wirklich einschlägige Annoncen, wo man sich selbst beschrieben hat und auch wirklich nur Sex gesucht hat unter Umständen. Das heißt, das ist von der Art und Weise zwar verändert worden heutzutage, aber nichts grundsätzlich anderes. Also den wesentlichen Unterschied, den ich sehe, der liegt quasi in der Zugänglichkeit und im Tempo. Also im Internet geht einfach alles viel, viel schneller, und ganz, ganz viele Dinge sind halt auch wirklich gratis. Also Tinder und andere Apps, die kann ich mir einfach so runterladen, und sobald ich sie installiert habe, 5 Sekunden danach kann ich loslegen. Oder im Internet, wenn ich nach Pornos suche, das geht in Sekundenschnelle. Also ich glaube, es ist keine grundsätzliche Veränderung, viele Dinge hat es früher schon gegeben, aber es ist viel, viel leichter und viel, viel schneller geworden.
Ja, Raphael, wie siehst du das?
Ja, durchaus ähnlich. Also ich glaube, dass es halt trotzdem, zumindest auch was die sexuelle Offenheit angeht, durchaus gewisse Vorteile halt bringt, weil man halt offener danach sucht. Das ist meiner Meinung nach vielleicht durchaus auch für Frauen nicht so schlecht, dass sie offener der Sexualität ausleben können, dass es dann nicht mehr ganz so verpönt ist und tatsächlich auch Frauen die Möglichkeit haben, tatsächlich einfach über Tinder und so weiter offen dazu zu stehen, dass sie jetzt einfach nur ein Sexdate suchen. Ansonsten glaube ich aber tatsächlich nicht, dass es jetzt so die große sexuelle Veränderung bringt. Das ist einfach nur eine andere Art, wie man es halt sucht. Das ist im Endeffekt auch nur wie ein weiterer Messenger. Früher hat man es halt, keine Ahnung, über MSN, ICQ und ist davor halt noch SMS gemacht, und jetzt macht man es halt in einer deutlich abgespeckteren Variante halt über Tinder. Es hat halt vielleicht ein bisschen die Förderung der Oberflächlichkeit zu tun. Und gerade aus Aspekten vom BDSM und so weiter sehe ich es halt nur ein bisschen kritisch, weil Leute halt dann sehr schnell nach solchen Dates suchen, ohne halt den anderen wirklich zu kennen. Und ich sage, ja, man hat bei Sex schon genug Probleme, wenn man sich auf jemanden einlässt, dem man nicht vertraut. Aber BDSM ist halt dann nochmal eine andere Sparte, wo es halt tatsächlich riskant sein kann, wenn man jetzt einfach mal schnell einen Quickie über Tinder oder so weiter sucht, weil das kann halt tatsächlich dann ins Auge gehen. Das ist das Einzige, wo ich dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Es gibt mittlerweile einige Möglichkeiten, wie man halt mit 3-4 Klicks quasi dann einfach mal irgendwo halt einen Sexpartner oder BDSM-Partner findet, und dann sieht man am nächsten Tag dann wieder ganz oder nach dem Wochenende ganz viele Frustrierte, die dann irgendwo Sachen posten, wie schrecklich das nicht war und was dann alles passiert ist, und dann denkt man so, ja, ich habe hier ein Profil ohne Inhalt, ich habe hier im Tinder keine Informationen über die Person, ein Profilbild, das nicht mal die Person darstellen muss vielleicht, und dann treffe ich mich sofort. Das ist halt für mich halt ein bisschen ein falscher Zugang zu der ganzen Sache.
Siehst du da deine Kink Positive Partys als Lösung dafür, dass man die Menschen vorher kennenlernt?
Als Lösung weniger, aber es ist eine Plattform, wo man die Leute tatsächlich kennenlernen kann. Es ist halt, ich finde diese Plattformen nicht schlecht, weil man natürlich die Möglichkeit hat, relativ anonym oder relativ leicht halt dann irgendwo halt mal jemanden kennenzulernen, der auf das Gleiche halt steht. Nur hat man halt keine Möglichkeit, diese Person zu greifen und wirklich einmal mit der Person einfach Mimik, Gestik, Wortlaut etc. halt mal irgendwie einfach festzustellen. Und wenn es Events wie unsere gibt oder auch andere Sex-Positive-Partys oder seien es irgendwelche Stammtische und so weiter, hat man halt die Möglichkeit, dort wirklich halt reell eine Person halt zu ertasten und einfach kennenzulernen, und dementsprechend ist es einfach eine Möglichkeit auf jeden Fall, dass man halt den jungen Leuten vor allem etwas bietet, wo sie das ein bisschen in einem Safe Space, sage ich mal, besser kennenlernen können.
Mhm. Das Kollektiv Hausgemacht veranstaltet ja Sex-Positive-Partys in Wien. Auf ihrer Website schreiben sie folgende Aussage: In einer Zeit, in der die ÖVP über 40% Zustimmung findet und konservative Ideale ein Revival verzeichnen, wollen wir uns entkleiden, den Hedonismus und die harten Beats leben. Deshalb feiern wir mit euch diese Party, die die Liebe zu sich selbst und anderen zur ekstatischen Musik und zur kollektiven Zelebration hochleben lässt. Siehst du Sex-Positive oder auch Kink-Positive-Partys als politisches Mittel, also als Rebellion gegen die zunehmend konservative Gesellschaft und den Rechtsruck in der Politik?
Nur sehr gering, muss ich zugeben. Also natürlich hat es eine starke positive Auswirkung, auch politisch, sei es für Feminismus oder allgemein mal ein Zeichen zu setzen, dass mehr Offenheit einfach gefragt ist. Und das hat da definitiv seinen Stellenwert. Aber ansonsten will ich solche Dinge gar nicht zu sehr politisieren, weil ich sage, die Leute haben genug andere Probleme und sollen sich gerade mit Sexualität halt wirklich ihre Freiheit bewahren, dass sie einfach genießen können und sich ausleben können. Aber natürlich gibt es einfach nichts, was gar nicht politisch ist. Also es ist natürlich wirklich notwendig, dass man halt einfach ein Zeichen halt setzt, dass der Rechtsruck so in dieser Form einfach nicht in Ordnung ist und auch halt zu sehr konservativ und vor allem halt auch was auch Zensur und so weiter angeht. Das beste Beispiel Facebook noch viel mehr als ÖVP und so weiter. Das ist einfach ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass einfach weltweit einfach viel zu viel Zensur und konservativ einfach die Leute eingestellt sind.
Paul, was meinst du dazu? Also du forschst gerade über die politischen und medialen Debatten zur sexuellen Revolution der 1950er bis 1980er Jahre. Was unterscheidet diese revolutionäre Zeit damals von der heutigen Zeit? Also kann man sagen, dass Sex-Positive-Partys die Enkel der Flower-Power-Bewegung sind?
Ja, also ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also historisch geht die Sex-Positive-Bewegung und damit natürlich auch diese Partys auf die Zeit der sexuellen Revolution zurück. Diese ganze Bewegung ist von Grund auf politisch. Also das ist ganz, ganz eindeutig. Ich habe es vorher kurz angemerkt, das geht quasi auf Debatten innerhalb des Feminismus zurück. Während der sexuellen Revolution hat es aber die unterschiedlichsten Gruppierungen, nicht nur feministische Gruppierungen, gegeben, die sich für einen ja offeneren, liberaleren, einfach enttabuisierten Umgang mit Sexualität eingesetzt haben. Und die haben das bewusst auch mit politischen Motiven verbunden. Also man sieht das auch sehr, sehr schön in allen Debatten zum Thema Pornografie. Wenn darüber gestritten wurde damals, dann ist es auch gleichzeitig immer um Meinungsfreiheit und um Pressefreiheit gegangen. Oder wenn man sich vor Augen führt, dass sich sowas wie eine Schwulenbewegung oder eine Lesbenbewegung herausgebildet hat in einer Zeit damals, wo diese Dinge noch illegal waren, wo man das nicht ausleben durfte, dann ist es da natürlich auch um etwas Politisches gegangen, Versammlungsfreiheit. Ich darf mich mit meinen Gleichgesinnten auch wirklich treffen und das machen, was ich will. Also historisch gesehen hat das auf jeden Fall einen politischen Anstrich und einen politischen Impetus, kann man sagen, das ist ganz eindeutig. Bei den Partys, wie sie heutzutage stattfinden, da wäre ich auch ein bisschen skeptisch. Also es gibt sicherlich Partyveranstalter, die das aus politischen Motiven machen. Die sagen, okay, es gibt doch wieder so eine konservative Wende und wir wollen da ein bisschen dagegen die Stimme erheben. Aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen natürlich dem Zeitgeist geschuldet. Wir haben schon über Anonymität gesprochen, so diese Idee, dass man da einfach auch anonymen Sex in einen Club bringt, wo die Leute dann aber trotzdem natürlich Eintritt zahlen müssen und auch bei diesem Konsum mitmachen. Das spricht dann meines Erachtens noch schon auch ein bisschen dagegen, dass es so stark politisch ist oder emanzipativ ist. Ich glaube, oft ist es eher dem Zeitgeist auch geschuldet und geht ganz, ganz stark um den Konsum von Sex.
Vielen Dank euch beiden für das spannende und aufschlussreiche Gespräch und natürlich auch für eure Zeit. Danke.
Danke sehr.